5. Mose, Kapitel 17, die Verse 14 bis 20, hört das Wort Gottes. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesem Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er sich nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut. Dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert und er und seine Söhne in der Mitte Israels. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg und eine Leuchte für unseren Fuß. Herr, gib uns deinen Geist, damit dein Wort unseren Alltag, unser Leben erleuchtet und erhellt und uns hilft, in dieser dunklen Welt zurechtzukommen. In Jesu Namen. Amen. Der Titel der Predigt heute ist eine Frage. Wer ist dein König? Wer ist der König über deinem Leben? Und die Frage ist offensichtlich berechtigt, wenn wir diesen Abschnitt lesen. Denn es geht um Könige und wer König sein soll. Das ist die Frage, die Israel sich stellen sollte. Wer ist dein König? Mose leitet dieses Königsgesetz ein mit Worten, mit denen er viele Abschnitte einleitet. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst. Also das Gesetz ist gegeben, wenn Israel im Land ist, in dem Land, was ihnen verheißen worden ist. Und dann stellen sie sich die Frage oder sagen sie, ich will einen König über mich haben, wie alle Heidenvölker um mich die um mich her sind. Mose war sich bewusst, Gott war sich bewusst, eines Tages kommt der Zeitpunkt, an dem Israel einen König fordert. Und der Zeitpunkt kam schneller, als man dachte. Wenn wir bedenken, dass wir nach 5. Mose das Buch Josua haben, was im Prinzip beschreibt, wie Israel in das Land einzieht, und zu diesem Zeitpunkt brauchte Israel keinen König, denn Josua war der Nachfolger Moses, der Führer des Volkes, der über dem Volk stand. Aber dann wurden Richter eingesetzt. Und die ersten Jahre, die wir lesen von Israel im Land, waren Chaos. Ein Stamm war schlimmer als der andere, sie haben gegenseitig gesündigt. Es ging so weit, dass sie sogar fast alle zusammen den Stamm Benjamin komplett ausgerottet hätten. Und dann endet das Buch Richter mit diesem Vers. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und wenn wir 5. Mose lesen, dann könnten wir den Eindruck kriegen, dass dieser Wunsch, den Israel hatte, vielleicht ein falscher Wunsch war. Wenn du dann sagst, ich will einen König haben wie alle Heidenvölker um mich rum. Oder wir könnten die Geschichte lesen, wie Saul eingesetzt wird und wie Saul berufen wird. Und Gott kritisiert Israel dafür, dass sie Saul als König haben wollen. Wir könnten denken, Israel soll eigentlich keinen König haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon öfters gehört habt. In der Theologie wird es oft diskutiert, sollte Israel nicht die reine Theokratie sein, wo die oberste Schicht, die oberste Autorität letztendlich die Priester waren und nicht ein König, der über den Priestern stand. Aber ich glaube, das ist hier nicht die Idee. Gott wusste, dass Israel eines Tages einen König braucht. Das Wort Gottes macht deutlich, dass wenn Israel keinen König hat, endet Israel im Chaos. Also ist die Frage, was tun, wenn der Zeitpunkt kommt, dass Israel sagt, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind. Wer soll dieser König sein? Wer ist Israels König? Das ist die Frage, die gestellt wird und die beantwortet werden muss. Und wenn wir sehen, wie Israel den ersten König wählt und einsetzt, nämlich Saul, sehen wir, dass sie diesen Abschnitt vergessen haben. Dass sie nämlich den Mann wählen, der nicht von Gott erwählt. Das ist das Erste, was wir sehen. Der König, der über Israel steht, der König, der über unserem Leben steht, muss der sein, der von Gott erwählt ist. So sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird aus der Mitte deiner Brüder, sollst du einen König über dich setzen. Den, den der Herr erwählen wird. Was war das Problem mit Saul? Wenn wir bei ihm bleiben. Das Problem war, dass das Volk ihn wollte, weil er mächtig war, weil er gut aussah, weil er ein guter Kriegsmann war, weil er nach weltlichen Maßstäben alles erfüllt hat, was ein König erfüllen muss. Vielleicht war er sogar redegewandt und konnte die Leute überzeugen. Aber es war nicht der König, den Gott erwählt hat. Wenn wir uns fragen, wer soll unser König sein, wer soll über uns herrschen, dann müssen wir als erstes fragen, wen hat Gott erwählt, dass er unser König sein soll. Und die Antwort ist Christus. Christus soll unser König sein. Christus ist der König, den Gott erwählt hat. Christus ist der, der von Gott erwählt worden ist, um über sein Volk zu regieren. Das ist im Prinzip ein Teil der Aussage des Hebräerbriefes. Hebräer fängt damit an, dass Christus sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Der Rechte Gottes ist der Ehrenplatz, an dem der Herrscher saß. Zu Rechten des Pharaos saß Josef, als er über das Volk, über Ägypten geherrscht und regiert hat. Christus ist der Erwählte und er ist der Erwählte aus der Mitte unserer Brüder. Christus selbst nennt uns seine Brüder. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Das Testament, das, was uns das Neue Testament gibt, das Zeugnis, dass Christus unser Bruder ist, der als König eingesetzt worden ist. Und es ist wichtig, weil Israel sollte nicht irgendeinen Fremden nehmen und über sich setzen, sondern jemand, der aus ihrer Mitte kommt, der Teil des Volkes ist, der sich nicht über das Volk erhebt, weil man weiß, woher er kommt. Wenn wir an Könige denken, dann denken wir vielleicht an Mittelalterromane oder Filme, wo der König jemand ist, der abgehoben in seinem Thron sitzt und irgendwelche Gesetze verabschiedet. Oder wir denken an unsere Könige, die wir vielleicht in Deutschland hatten, die horrende Steuern erhoben haben, um sich Traumschlösser bauen zu können. Aber das ist nicht das Bild von einem König, das Gott hat. Der König sollte einer unter den Brüdern sein, der mit den Brüdern ist, der mit den Brüdern lebt. Achtet darauf, wie er beschrieben wird im Negativen zuerst, bevor er im Positiven beschrieben wird. Das heißt, nur soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren. Und wir fragen uns vielleicht, wieso soll ein König nicht viele Pferde haben? Wenn er das Geld hat, soll er sich doch Pferde kaufen. Aber genau das ist der Punkt. Der König sollte sich eben nicht da um ein teures Hobby kümmern. Und Pferde sind heute teuer und Pferde waren damals teuer. Und wenn man sich die großen Herrscher weltweit anschaut, wenn man Berichte hört oder sieht über Scheichs im Osten, eines der teuersten Güter, die haben, sind Pferde, Rennpferde, alles Mögliche. Und die lassen sich die teuer einfliegen und teuer pflegen. Pferde sind ein teures Hobby und das wird euch jeder bestätigen können, der mal geritten ist oder der Pferd besessen hat. Und genau das ist der Punkt. Sie sollen keine Pferde sich anschaffen, nicht viele Pferde anschaffen, kein teures Hobby führen. Es geht hier nicht um Pferde, die Israel als Kriegspferde gebraucht hat, sondern als private Pferde des Königs. Weil die Gefahr nicht nur da war, dass er viel Geld unnötig ausgibt, sondern dass er das Volk nach Ägypten zurückführt, weil dort gab es die besten Pferde. Und wenn jemand als Hobby hat, Pferde zu sammeln und das Geld zur Verfügung hat, dann sucht er sich die besten Pferde dort, wo es die besten Pferde gibt. Und die Gefahr war, dass der König Israel zurückführt nach Ägypten, wo sie nicht hin sollten. Erinnert euch daran, wie Israel das erste Mal nach Ägypten gekommen ist. Jakob und seine gesamte Familie, obwohl sie die Verheißung hatten, in dem Land zu leben und das Land ihnen versprochen worden ist, sind nach Ägypten gegangen, weil es dort anscheinend besser war. Und die Folge war, dass das Volk, was daraus entstanden ist, 400 Jahre versklavt war und nicht mehr in dem Land war. Und genau eine ähnliche Gefahr besteht hier. Gott sagt, sucht euch niemanden, der in der Gefahr steht, euch zurück nach Ägypten zu führen, nur wegen Pferden. Das ist eigentlich die Aussage. Aber wir heutzutage ticken noch so, dass die Leute, auf die wir aufschauen, die wir bewundern, die wir als toll finden, die sind, die viel Geld haben. Und die sich viel leisten können. Und wir denken, ach, die müssen ein wunderbares Leben haben, wenn sie sich so viel leisten können. Und wenn wir jemanden haben, der viel Geld hat, der über uns steht, dann kann er uns doch bestimmt viel Geld geben. Aber so funktioniert es nicht. Die Leute, die sich teure Hobbys leisten, nutzen die Leute unter sich aus, um sich die teuren Hobbys zu leisten. Und genau das ist die Gefahr, dass wenn Israel einen König über sich setzt, der um seine Pferde sich sorgt, dass eine der Fragen sein wird, wie kriege ich mehr Geld, um mich um meine Pferde zu kümmern? Wo kriege ich meine neuen Pferde her? Und es wäre eine Leichtigkeit für ihn gewesen, die Untersten des Volkes wieder als Sklaven nach Ägypten zu verkaufen. Und dazu sitzt Christus im Kontrast, der in aller Herrlichkeit war, der alle Schönheit hatte, der alle Verehrung hatte und von dem es heißt, der Knechtsgestalt annimmt. Unser König war derjenige, der sich als Niedrigster gesetzt hat. Erinnert euch, wir haben es vor Monaten gehabt im Johannesevangelium, dass Jesus sagt, wer unter euch der Größte sein will, der muss wie ich werden, nämlich der Niedrigste. Jesus hat sich zu den Füßen seiner Jünger gesetzt, die gestunken und gedreckig waren und hat sie gewaschen und abgetrocknet. Wollen wir nicht lieber so einen König haben, der sich um uns sorgt, der sich um uns kümmert, der sich, wenn es nötig ist, für uns erniedrigt, damit es uns gut geht? Oder wollen wir einen König haben? Wir können den Kontrast zu jeder anderen Weltreligion machen, der im Himmel thront und den es eigentlich relativ wenig interessiert, wie es uns auf der Erde geht. Aber wir haben einen König, der so viel höher ist, der so viel mächtiger ist, der sich so viel mehr um uns kümmert als jeder andere König. Und dann heißt es in Vers 17, er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwägen gerät. Was war das größte Problem der Könige Israels, dass sie mehr als eine Frau haben? Angefangen bei David. Und dann Salomo mit seinen Hunderten von Frauen, die alle verschiedene Götter und Götzen in Israel eingeführt haben und den König auf Abwägen geführt haben. Wenn wir uns die Geschichte Salomos anschauen, wie wunderbar hat sie begonnen. Einen Wunsch hatte er von Gott, er hat gebetet, dass ich Weisheit bekomme. Und er hat so viel Weisheit bekommen, dass die Könige und Königinnen aus allen Ländern gekommen sind, um Rat bei ihm zu suchen. Erinnert euch an die Geschichte, wie zwei Frauen zu Salomo kommen, weil sie sich um ein Kind streiten und was für ein weises Urteil Salomo gefällt hat. Und dann schaut euch an, wie er geendet ist. Verstrickt in Götzendienst und Reichtümern. Auch soll er nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gemacht habt, aber wenn ihr euch durchlest, als Salomo den Tempel gebaut hat und sein Schloss gebaut hat, gegen seinen Wohnsitz war der Tempel mickrig. Salomo hat Gold und Silber angehäuft, um sich Reichtümer zu verschaffen, um sich selbst ein Wohnhaus zu bauen, was fünfmal größer war als der Tempel. Und Gott hat Israel vor diesen Männern gewarnt. Vor Königen, die auf sich selbst schauen, anstatt dass sie auf Gott und das Volk schauen. Und welchen Unterschied ist das zu Christus, dessen erstes Ziel war, dass es seinem Volk gut geht. Als die Leute Jesus nachfolgen, hat er gesagt, der Sohn des Menschen hat kein Bett, wo er sich nachts hinlegt und hat kein Kissen, auf dem er seinen Kopf ruhen kann. Füchse haben Bauten, ich habe nichts. Das ist unser König. dessen erste Sorge nicht war, wie groß ist mein Palast, wie groß ist mein Schloss, wie viel Geld habe ich, sondern seine erste Sorge war, wie gut geht es meinem Volk, was braucht mein Volk. Darum sorgt sich Christus. Darum kümmert sich Christus. Ich glaube, den größten Kontrast, den wir im Alten Testament finden können zwischen Königen, ist wahrscheinlich zwischen Saul und David. Saul, der auf sich geschaut hat, der sich selbst zum König fast schon ernannt hat, der sich selbst präsentiert hat, der, als Samuels nicht schnell genug kam, einfach selbst geopfert hat, im Gegensatz zu David, der auf dem Feld war und Schafe gehütet hat. Und als Samuel kam, um ihn zum König zu salben, hat keiner damit gerechnet, dass er der König sein sollte. Als Goliath Israel ausgelacht hat, war es der unscheinbare Hirtenjunge, der anstatt des ängstlichen Volkes vor Goliath getreten ist und ihn erschlagen hat. Das ist das Bild unseres Königs. Der Unscheinbare, von dem Jesaja 53 sagt, er hatte so eine Gestalt, dass wir uns geschämt haben, ihn anzuschauen. Der keine Schönheit in sich hatte. Wenn du ihn auf der Straße gesehen hättest, Jesus Christus, hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, das ist unser nächster König. Als sie ihn vor Pilatus gebracht haben und ihm gesagt haben, hier er behauptet, König zu sein, hat es Pilatus für einen Witz gehalten. Das ist unser König geworden. Der nicht so ist wie die, die sich selbst achten und Gold und Silber haben wollen, sondern der, wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Wenn es eins gibt, was wir von David wissen, dann ist es, dass er einen großen Teil des Wortes Gottes geschrieben hat. Er war der König, der die Schriften studiert hat. Er war der König, der sich eine Abschrift machen lassen hat und der sie gelesen hat und studiert hat. Und er ist wiederum der Kontrast zu den meisten Königen in Israel. Wir finden immer, wenn wir Könige lesen im Alten Testament und sie wandelten in den Sünden ihrer Väter. Oder wir finden den Kontrast von 1, 2, 3 Königen und sie wandelten in den Spuren ihres Vaters Davids. David wird immer als der gerechte König beschrieben. Derjenige, der das Wort Gottes ernst nahm. Und wenn wir dann ins Neue Testament kommen, dann lesen wir Matthäus, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids. Christus wurde von Anfang an als der König, der gerechte König, der Sohn Davids beschrieben. Und wenn wir uns das Leben und die Predigten und das Handeln Christi anschauen, dann sehen wir, dass er derjenige war, der nicht nur eine Abschrift des Gesetzes in ein Buch geschrieben hat, sondern in sein Herz geschrieben hat. Als er mit 12 Jahren in den Tempel ging, war es nicht verwunderlich, dass er dort saß und mit den Priestern und Schriftgelehrten geredet hat. Sondern was alle verwundert hat, ist, wie viel er aus dem Wort Gottes wusste. Jesus hat von Anfang an, wir wissen nichts über seine Kindheit, aber was wir wissen ist, dass er in seiner Kindheit das Wort Gottes gelernt hat und es ernst genommen hat. Und wir wissen, dass er das Wort Gottes geliebt hat und danach gehandelt hat. Und dass sein Herz nicht abgewichen ist von dem, was Gott gesagt hat. Und das ist unsere Freude geworden, unsere Hoffnung, unser Trost. Denn wäre Christus abgewichen von dem, was das Wort Gottes gesagt hat, was die Propheten vorausgesagt haben, was das Wort Gottes verlangt hätte, dann hätten wir nicht den König, den wir jetzt haben. Wäre Christus nicht komplett treu gewesen zum Wort Gottes, hätte er niemals für uns die Gerechtigkeit erwerben können. Er hätte niemals für unsere Sünden sterben können. Er hätte für seine eigenen Sünden sterben müssen. Vers 20 sagt, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken. Der König sollte sich niemals als jemand sehen, der über den Brüdern steht, sondern er für die Brüder kämpft. Davids große Stärke am Anfang seiner Amtszeit war, dass er an vorderster Front in den Krieg mitgezogen ist. David hat gekämpft für seine Brüder. Erst als er aufgehört hat, das zu tun, hat die Sünde in seinem Leben angefangen. Christus hat niemals aufgehört, an vorderster Front zu kämpfen. Christus ist derjenige, der für seine Brüder in den Tod gegangen ist, um den Tod zu besiegen. Christus ist derjenige, der auferweckt worden ist, der von sich selbst sagt, ich werde mein Leben niederlegen und ich werde es wieder an mich nehmen, um den Tod zu besiegen, den größten Feind, der noch übrig blieb, nachdem er am Kreuz durch seinen Tod den Teufel besiegt hat und die Sünde und die Macht der Sünde besiegt hat. Unser Katechismus sagt in Frage 82, wenn ich mich recht erinnere, auf jeden Fall sagt er, wie übt Christus das Amt des Königs aus? Christus übt das Amt des Königs aus, indem er unsere und seine Feinde bekämpft und besiegt. Christus ist unser König, der unsere Feinde besiegt und seine Feinde, weil unsere Feinde seine Feinde sind. Als Paulus die Gemeinde verfolgt hat, hat Christus gesagt, warum verfolgst du mich? Das ist unser König. Die Frage, wer ist dein König, sollte eigentlich ein No-Go sein. Und die Antwort sollte immer sein, Christus. Christus ist unser König. Welchen anderen König wollen wir suchen? Wollen wir uns irgendwelche großen Prediger oder Pastoren oder Bischöfe suchen, die auch nur menschlich sind? Die auch nur ihr eigenes Wohl suchen? Die auch nur danach schauen, dass sie beliebt und berühmt sind? Oder wollen wir den König haben, der unsere Feinde als seine eigenen Feinde ansieht? Und deswegen kann. Und welch ein Trost haben wir in diesem König, dass wenn wir angegriffen werden, weil wir an Christus glauben, dann greifen die Leute nicht uns an, sondern sie greifen Christus an. Und wenn die Gemeinde verfolgt wird, dann wird nicht die Gemeinde verfolgt, dann wird Christus Leib verfolgt und Christus nimmt es ernst und wird die Leute nicht ungestraft lassen, die uns oder die Gemeinde angreifen. Das ist der König, den ich suchen will. Das ist der König, dem ich dienen will. Das ist der König, dem Israel dienen sollte, ist der König, dem ihr dienen solltet. Lasst uns beten.